Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Himmlischer Vater, du bist der König der Himmel. Dein Wort ist Gesetz für die Sterne und die Elektronen. Du bist der Regent des Weltenlaufes und der Menschheitsgeschichte. Du siehst alles, du verstehst alles und du lenkst alles. Und ich danke dir, dass ich es nicht bin, der alles verantworten muss, sondern Mensch, begrenzt, sterblich, machtlos, aber gerade so Kind, geborgen in deiner Hand. Durch dein Wort, durch die Heilige Schrift zeige mir neu meinen Platz, an den du mich gestellt hast. Segne mich, damit ich ein Segen für andere werde. Amen. Selbstverständlich bestimmt mein Glaube heute bei der Landtagswahl, was ich wähle. Wie könnte es auch anders sein, wo doch der Glaube alles bestimmt, was ich denke und was ich erstrebe. Es ist der Glaube, der alle Lebensbereiche umschließt, der mir Orientierung gibt in den privatesten Bereichen meines Lebens, genauso wie im politischen. Durch die Taufe gehöre ich dem einen Herrn Jesus Christus. Darum gehört meine uneingeschränkte Loyalität ihm. Ich kann kein Kommunist sein, kein Kapitalist, kein Liberaler, kein Nationalist. Ich bin Christ. Das ist meine Zugehörigkeit und mein Bürgerrecht, so sagt es Paulus, mein Bürgerrecht, das mein Leben vor allem anderen bestimmt, ist das Bürgerrecht als Kind Gottes im Himmel. Hier auf dieser Erde bin ich ein Gast. Ich bin in diese Zeit hineingestellt. In meinem Fall als Deutscher. Mein Auftrag ist es, das Gemeinwesen zu fördern, wo es in meiner Verantwortung steht. Und vor allem der frohen Botschaft von Jesus gemäß zu leben. Und das heißt, jedem Menschen gemäß seines Wertes zu begegnen. Und diesen Wert hat Christus am Kreuz festgelegt. Jeder Mensch auf dieser Welt war es Christus wert, für ihn sein Leben zu lassen. Gottes Gebote und Jesu Auftrag zur Liebe verpflichten mich, zum Wohl meiner Mitmenschen zu leben und mich einzusetzen. Aber so sehr ich kulturell und nach meiner Geburt Deutscher bin, nach meiner Taufe bin ich Christ. Und deshalb teile ich das entscheidende Bürgerrecht mit einem Christen aus Tansania oder aus Indien und bin ihm näher als einem Deutschen, der Jesus noch nicht kennt. Deshalb ist der Glaube, deshalb ist das Evangelium, jetzt achten Sie gut auf die Wortwahl, dem Politischen vorgeordnet. Es ist umfassender und verpflichtender als jede politische Überzeugung oder Einsicht. Es wirkt sich im Politischen aus, aber es ist nicht damit identisch. Kriterien für meine Wahl könnten sein, welches Weltbild eine Partei vertritt, auch die Frage des Familienverständnisses, ob sie sich für Religionsfreiheit einsetzt oder wie sie mit dem schutzlosen, ungeborenen Leben umgeht. Aber der Glaube steht vor und über dem Politischen. Deshalb kann er nie mit einer einzelnen Partei oder einer einzelnen politischen Anschauung ganz übereinstimmen. Die falschen Propheten in Israel, sie gab es viele. Sie redeten den Herrschern und dem Volk immer nach dem Munde. Die Propheten Gottes zogen sich als Widerpart und nötige Korrektur nicht selten den Zorn der Könige und des Volkes zu, weil sie zum Ausdruck brachten, zwischen dem, was wir Menschen verwirklichen können und dem, was Gottes Reich ist, gibt es eine Diskrepanz. Die Begegnung von Pilatus und Jesus, die wir in der Schriftlesung vor Augen gestellt bekommen haben, sie zeigt das Verhältnis von Politik und Glaube wie in einem präzisen Vergrößerungsglas. Das war spannend, diesen Text miteinander beim Perlentaucher Bibelabend zu erarbeiten. Und ich entdecke so viel drin, ich könnte schwärmen, was für ein lebendiger und tiefgründiger Text das ist. Sehen Sie, Pilatus steht für das herrschende politische System, für den römischen Rechtsstaat, für die Pax Romana, für die Befriedung der Welt durch die römische Herrschaft, für eine relative Toleranz von religiösen Gebräuchen in Israel. Und Jesus? Ja, wofür steht er eigentlich? Das ist auch die Frage, das ist das, was Pilatus herausfinden will. Bist du's? Bist du der König der Juden? Der erwartete Messias? Denn ist Jesus dieser Bringer des Friedensreichs, der die Römer vertreiben und Israel zu neuer Blüte bringen wird, dann wäre Jesus sein Gegner. Beides verträgt sich nicht. Nur einer kann im Land sagen, wo es lang geht. Entweder Pilatus als Statthalter des römischen Kaisers oder der Messias. Dann wäre der Anspruch Jesu politischer Natur auf Herrschaft und Macht im politischen Sinne, militärisch und rechtlich. Deswegen heißt es, Pilatus ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du's? Bist du der König der Juden? Mit anderen Worten, bist du der, der uns Römer vertreiben will und den Königsthron hier in Jerusalem besteigen? Und Jesus antwortet, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft. Wie irritierend ist diese Antwort. Was für ein König soll das sein? Nicht von dieser Welt? Wo denn dann? Das klingt irgendwie schöngeistig, verträumt, realitätsfern, nicht wahr? Wie will ein König ohne militärische Macht bitte regieren? Pilatus sieht in Jesus das Offensichtliche. Jesus, der auf einem Esel und nicht auf einem Schlachtross nach Jerusalem geritten ist. Er, der die Menschenmenge nicht aufgewiegelt hat zum Sturm gegen die Römer, sondern in heiligem Zorn die Händler aus dem Tempel vertrieben hat, die den Ort der Gegenwart Gottes entweiht haben. Den vom Schwert des Petrus verletzten Knecht hat Jesus geheilt und seinen Jüngern geboten, Frieden zu halten. Wahrhaftig, hier vor Pilatus steht kein Revolutionär. Und Pilatus, das ist gerade in den verteilten Rollen sehr klar deutlich geworden, Pilatus tut alles, um diesen Fall Jesus loszuwerden. Alles. Er merkt es. Hier stimmt irgendwas nicht. Alles in ihm sträubt sich, diesen seltsamen, aber offensichtlich gewaltlosen König hinzurichten. Jesu Anspruch zielt nicht auf politische Macht. Sonst hätte er schon damals bei der Versuchung nach seiner Taufe in der Wüste, als der Teufel ihm genau das angeboten hat, nämlich die Macht über alle Reiche dieser Welt. Und stellen Sie sich diesen Friedenskönig Jesus vor, dem alle militärische und polizeiliche Macht zur Verfügung steht. Was für eine großartige Welt, das wäre die beste aller möglichen Welten, die menschenmöglich ist. Menschenmöglich. Damals hätte Jesus schon zugreifen können. Etwas Entscheidendes muss es geben, das viel wichtiger ist. Etwas, das nicht auf der Ebene des politischen Systems, der Verfassung, des Regierungsprogramms oder von Wahlprogrammen liegt. Deswegen, Pilatus fragt weiter, er ist noch nicht zufrieden. Also bist du ja doch ein König. Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Die Wahrheit. Jesus geht es um die Wiederherstellung der Ehre Gottes, der Anbetung Gottes, um die Befreiung der Menschen aus selbst angemaßter Macht und Sünde. Dass wir die Herrschaft, die allein Gott gebührt, an uns gerissen haben und dass wir dem Wahn verfallen sind, wir könnten die Welt regieren. Die Wahrheit, die uns für Gott und für die Ewigkeit rettet. Stellst du Jesus vor die Wahl und fragst ihn, rechts oder links? Dann antwortet dir Jesus, nein. Bete Gott alleine an. Das sind nicht meine Kategorien. Viel umfassender, denke ich. Nein, bete Gott alleine an. Pilatus, ich bin nicht gekommen, um dich hier von deinem kleinen Thron in Jerusalem zu vertreiben. Nicht, dass du ein Vertreter der römischen Besatzung bist, ist dein Problem, sondern dass du die Wahrheit nicht kennst und liebst. Du betest den einzigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht an. Von ihm allein hast du doch dein Amt. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Ich bin nicht gekommen, um dich zu vertreiben, Pilatus, sondern um dich zu retten. Hörst du sie? Hörst du die Wahrheit, die ich jetzt für dich bezeuge? Für dich, Pilatus? Und dann kommt sie, diese tragische Antwort. Pilatus fragte ihn, Wahrheit, was ist das? Ein tragischer Moment in der Geschichte. Nicht der Politiker Pilatus, sondern der Mensch Pilatus ist hier verloren. Das Kreuz Jesu antwortet nicht auf die politischen Probleme der Menschheit, sondern auf das, was wirklich das entscheidende Problem ist, auf unsere Sünde, dass wir die Wahrheit ablehnen. Wenn Menschen die Wahrheit annehmen, dann hat das Auswirkungen auch auf der politischen Ebene. Zum Beispiel, weil wir zur Liebe umkehren, aber auch, weil wir eine neue Freiheit erleben. Paul Gerhardt singt in dem Lied, Befiehl du deine Wege so wunderschön. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Sehen Sie, ich muss mich als Mensch nicht überheben und übernehmen. Ich darf im Gebet Gottes Segen und sein Regiment erbitten. Weil wir Gott als den Herrn der Welt zum Zuge kommen lassen, öffnen sich für uns die Tore und Türen zu seinem Segen, zu den Segnungen, die wir Menschen nicht machen können. Das ist das, was uns verloren gegangen ist. Wir rechnen im Machbaren, aber Gott ist der, der bereit ist, um Segen zu schenken. Und was unserem Land vor allem fehlt, ist Segen. Leider geht die Kirche im Lauf der Geschichte im Umgang mit dem Politischen oft ganz andere Wege, als sie Jesus im Gespräch mit Pilatus geht. Da ist es egal, ob es die russisch-orthodoxe Kirche ist, die in Wladimir Putin den Verteidiger des orthodoxen Glaubens sieht, oder ob es in den 30er Jahren die deutschen Christen waren, die in Hitler den von Gott geschenkten Führer eines christlichen Deutschlands erblickt haben. Oder ob die Großkirchen heute bestimmte politische Positionen als die christlich Gebotenen verkündigen und bestimmte andere politischen Positionen verdammen. Egal also, ob die Kirche Pilatus sozusagen umarmt und darauf verzichtet, die Wahrheit der Rettung und die Rettung aus der Sünde zu verkündigen. Ich bin gekommen, um die Wahrheit zu verkündigen. Und dann sozusagen Arm in Arm mit Pilatus das Prätorium verlässt, auf Kuschelkurs und ihrem Kreuz entgeht. Ja, das ist eine Kirche, die nicht leiden muss. Da findet Pilatus dann schon einen Weg, dass es nicht zur Kreuzigung geht, wenn man ihn so herzlich in den Arm nimmt und darauf verzichtet, ihn zu konfrontieren. Oder ob die Kirche beim Einzug Jesu nach Jerusalem Schwerter verteilt und aufruft. Zur Revolution, zum Klassenkampf, zum Kampf gegen links oder zum Kampf gegen rechts. Und dann in Jesu Namen eine christlich inspirierte, aber eben menschliche Gerechtigkeit aufrichten will. In beiden Fällen verlässt die Kirche den Weg, den Jesus gegangen ist. Ich möchte Ihnen heute Morgen zwei hilfreiche Unterscheidungen an die Hand geben, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie Glaube und Politik zusammenhängen. Ich glaube, an diesen beiden Unterscheidungen hängt sehr viel. Die erste Unterscheidung ist, unterscheide Gott vom Menschen. Das ist die Grundentscheidung des Glaubens. Unterscheide Gott vom Menschen. sehen Sie, auch in der Kirche haben wir längst eine Wende hin zum Menschen erlebt. In der Philosophie nennt man das die sogenannte anthropologische Wende. Der Mensch ist Maß und Mitte von allem. Das Übernatürliche, Gott, die Transzendenz, kommt gar nicht mehr zur Sprache. Gott ist nur noch sozusagen der von Menschen geglaubte Gott, Inhalt einer Religion. Aber er ist nicht mehr der, der Himmel und Erde nicht nur geschaffen hat, sondern erhält und regiert. Sehen Sie, das kann man auch ganz fromm und völlig verkehrt so formulieren. Gott hat keine Hände außer unseren Händen. Gott hat keine Beine außer unseren Beinen. Er hilft nur noch durch uns Menschen. Ich nenne das den kirchlichen Deismus. Der Deismus ist eine Auffassung, dass Gott am Anfang die Welt geordnet und geschaffen hat, mit festen Gesetzmäßigkeiten versehen und sie dann sozusagen als Geschenk den Menschen überreicht hat und gesagt, macht ihr mal, ich gehe jetzt eine Runde Schach spielen. Er hat sich zurückgezogen und wirkt in dieser Welt nicht mehr. Deshalb sind auch Wunder logischerweise unmöglich. Der kirchliche Deismus lehrt, am Anfang schuf Gott die Welt, jetzt haben wir sie. Jetzt sollen wir die Schöpfung bewahren, Gerechtigkeit leben und Frieden schaffen. Auf Gottes Hilfe im eigentlichen Sinne können wir dabei nicht hoffen. Politische Gebete dienen eher der Stärkung der Menschen zum Guten und zur Besinnung, zur Aktion. Aber nicht, um Gottes Hilfe und sein Handeln zu erbitten. Der kirchliche Deismus ist gnadenlos, er ist hoffnungslos und gesetzlich. Deshalb passt er übrigens auch mit linken politischen Positionen so gut zusammen. Denn alles liegt jetzt an uns. Wenn wir die Welt nicht retten, dann ist sie verloren. Wenn wir diesen Planeten nicht retten können, gibt es keinen Planeten B. Wenn wir es nicht schaffen, dann ist alles verloren. Und deshalb gibt es nur dieses eine Ziel in dieser Welt, das Reich Gottes, die perfekte Welt zu errichten. Und Sie wissen, es gibt nichts Gnadenloseres und für die Menschen Schlimmeres als Menschen, die sich in dieser Mission ganz sicher sind. Unsere Jahreslosung aus dem Buch der Offenbarung stellt das ganz klar. Da heißt es ja, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das wirklich neuschaffende Handeln geht von Gott aus, von Gott und gerade eben nicht, indem er sich unserer Hände und Beine bedient. Weil wir das nicht können. Es braucht eine Neuschöpfung. Verstehen Sie, nicht eine Reparatur oder gute Absichten. Es muss etwas, das kaputt ist, ganz neu geschaffen werden. Sowohl heute als auch wenn die neue Welt anbricht, geht alles neuschaffende Handeln allein von Gott aus. Wenn wir nicht unterscheiden, was Gottes Part und was unser Part ist, dann überfordern wir uns nicht nur als Menschen, wir werden notwendig ideologisch verbissen, gesetzlich und gnadenlos. Und sehen Sie, das ist interessant, dass in der Kirche so oft Gesetz zu hören ist. Du musst da einkaufen, du musst dieses tun, du musst dieses bedenken, du solltest so leben, sonst bist du kein guter Mensch. Da ist der Klimasünder plötzlich in der Macht, unsere Zukunft zu zerstören. Aber weder die Welt erschaffen noch sie vernichten, steht in des Menschen Hand. Die Wahrheit ist, weil Gott die Welt neu schafft, wirken wir daran mit. Haben wir Hoffnung, die uns wirklich auch zum Handeln befähigt. Es geht ja nicht darum, die Hände in den Schoß zu legen. Ganz im Gegenteil. Frommer Quietismus oder Rückzug ist nicht das, was Jesus uns gelehrt hat. Nein, nein. Aber wir tun es, weil wir wissen, dass alles von Gott ausgeht. Weil wir wissen, dass wir daran mitwirken und dass nicht die letzte Verantwortung auf unseren Schultern lastet, die wir gar nicht tragen können. Wir geben Gott durch unser Leben die Ehre. Darum setzen wir uns ein für Frieden und für Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung. Sehen Sie, nicht der politisch Andersdenkende ist das Problem, sondern die Sünde in uns. Und diesen Schaden heilt Gott am Kreuz Jesu und indem er uns den Heiligen Geist schenkt. Ob dann die Kernkraft eine das Klima schützende oder eine hochgefährliche Technologie ist, das kann ich dann völlig undogmatisch und sachlich diskutieren, weil ich weiß, daran hängt nicht die Zukunft unserer Welt. Zweitens, wir lernen heute das Unterscheiden. Erstens Gott und Mensch. Und das Zweite ist, unterscheide das Letzte vom Vorletzten. Großes Unheil entsteht dort, wo die Kirche letzte und vorletzte Dinge miteinander vermischt. Diese Unterscheidung stammt aus der Ethik von Dietrich Bonhoeffer, ein Buch, das aus Fragmenten, er hat sie leider nie fertig geschrieben, zusammengestellt war. Und da gibt es über das Letzte und das Vorletzte ein ganzes Kapitel darin. Letzte Dinge ist alles, was unsere Stellung vor Gott angeht. Ob ich durch seine Gnade gerechtfertigt und also als Kind Gottes angenommen bin, das ist etwas Letztes. Wie stehst du zu Gott? Bist du gerettet? Lebst du in seiner Gnade? Das ist etwas Letztes. Und letzte Dinge, das sind auch geschichtlich die Dinge, die zuletzt alles entscheidend geschehen. Die neue Welt, die Gott schaffen wird, sie ist etwas Letztes. Gottes Gericht ist etwas Letztes. Von Pilatus und Jesus her könnte man sagen, das Königtum Jesu und die Wahrheit, die er bezeugt, sie sind das Letzte, das Gültige. Das Vorletzte sind alle Fragen, die unser leibliches, soziales, irdisches Miteinander angehen. Sie sind wichtig. Wir müssen uns in unserem Leben um unseren Leib sorgen, um Gesundheit. Wir müssen politisch Verantwortung übernehmen. Aber nicht so, als wäre dieser Bereich das Letzte und Entscheidende. Denn all dieses Vorletzte wird vergehen und nur das Letzte bleibt. Von Pilatus und Jesus her könnte man sagen, die Herrschaftsform, der Frieden in der Welt, gerechte Löhne, selbst die Bewahrung der Schöpfung, alles, was uns Menschen möglich ist, ist das Vorletzte. Wenn die Kirche beides vermischt, richtet sie Unheil an. Sehen Sie, das ist verrückt. Heute sind letzte Fragen, nämlich Fragen der Wahrheit, in der Kirche zweitrangig. Was du in der Kirche verkündigst und glaubst, ist mittlerweile ja deine Privatsache. Jungfrauengeburt, ja oder nein? Ist Jesus der einzige Weg der Rettung? War Jesus Christus wirklich Gottes Sohn? Rettet uns sein Tod am Kreuz von der Sünde? Solche Fragen wurden mit Entschiedenheit und in dem Wissen, dass es hier um das Letzte und Entscheidende geht, in der Kirche durchgestritten, umkämpft und als heilsnotwendig erachtet, weil man unterscheiden konnte. Hier geht es um Letztes, um ein Heil. Heute entscheidet die Partei, die du wählst, ob du aus kirchlicher Sicht das Heil hast oder nicht. Die Badische Landeskirche wirkt in ihren Veröffentlichungen, in dem, wie sich das kirchliche Recht allmählich wandelt und in dem, was in vielen Predigten zu hören ist, eher zu einer Art Vorfeldorganisation einer bestimmten Partei. Richtig ist, dein Heil entscheidet sich daran, ob du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst, nicht an deinem Kreuz in der Wahlurne. Und dass die Kirche das nicht mehr weiß, sorgt für Spaltung und Schwächung an der falschen Stelle. Wer Christus als seinen Herrn annimmt, als etwas Letztes, der wird politisch, im Vorletzten, gegen jede linke und autonome Gewalt sein. Und er wird sich jedem ausländerfeindlichen Stammtischspruch entschieden entgegenstellen. Ein Christ kann keine andere Menschengruppe zu seinen Feinden erklären. Aber er kann eine Meinung dezidiert vertreten, die von der Meinung anderer Christen abweicht. Konkret, jeder Mensch ist seinem Wert nach von Christus am Kreuz mit seinem kostbaren Blut erkauft. Es gibt keine Wertunterschiede. Nicht nach Geschlecht, Herkunft, Bildung oder sozialem Status. Und Gottes Gebot ist auch völlig eindeutig, dass wir die Fremden im eigenen Land entsprechend dieses Wertes zu behandeln haben. Aber wie wir unsere Migrationspolitik gestalten, wen wir in dieses Land hineinlassen, wem wir das Bürgerrecht zubilligen und welche Standards wir dafür einfordern, ob und wenn ja, was für eine kulturelle Identität wir als Deutschland haben wollen und wie wir den sozialen Zusammenhalt und eine Art Identität fördern wollen. All das sind Fragen im Vorletzten, die wir verantwortungsbewusst ohne Scheuklappen und ideologische Engführung miteinander aushandeln, wenn wir in einer Demokratie leben. Ideologie, und zwar egal welcher politischer Richtung, heißt immer, ich mache das Vorletzte zum Letzten. Da geht es nicht darum, dass das Fragen sind, über die man entschieden miteinander streiten kann. Aber es sind nicht die Fragen, an denen meine letzte Identität hängt. Ich bin überzeugt, diese beiden Unterscheidungen können uns weiterhelfen. Unterscheide Mensch und Gott und unterscheide das Letzte und das Vorletzte voneinander. Evangelium Jesu Christi ist niemals unpolitisch, aber es ist immer vorpolitisch. Echter Glaube zeigt sich nicht nur im Engagement und in einer Haltung, die Menschen achtet. Echter Glaube zeigt sich immer auch im Gebet, weil ich weiß, nur Gott kann das schaffen, wonach wir uns alle sehnen und was wir so dringend brauchen. Nämlich echten Frieden und Heil, Vergebung und Gerechtigkeit und eine Welt, die erlöst ist vom Tod, vom Teufel, von der Bosheit und von Vernichtung und Schmutz aller Art. Wenn man reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft, sagt Jesus. Ich bin überzeugt, nur wenn wir unterscheiden können und gerade weil wir als Christen unterscheiden können, was Gottes und was unser ist, was das Letzte und was das Vorletzte ist, gilt das, was Jesus für die Jünger in dieser Welt sagt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Amen.